SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, einen schönen guten Abend. SWR 2 aktuell heute Abend unter anderem mit diesen Themen. Ein Hardliner ist neuer iranischer Präsident. Wir berichten und kommentieren. Die Linke stellt in ihrem Programm zur Bundestagswahl die Sozialpolitik in den Mittelpunkt und vor der morgigen Regionalwahl in Frankreich die Stimmung in der Grenzregion zu Deutschland. Zu unserem ersten Thema. Der Iran hat einen neuen Präsidenten. Er heißt Ebrahim Raisi. Seine Wahl, wenn man das so nennen will, was gestern im Iran stattfand, war keine Überraschung, weil das autoritäre religiöse Regime nur eine Handvoll Bewerber zugelassen hatte. Dass demokratische Gepflogenheiten mit Füßen getreten werden, hat im Iran Tradition, spätestens seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, als der damalige Premierminister Mossadegh vom amerikanischen Auslandsgeheimdienst CIA gestürzt wurde und Shah Reza Pahlavi in der Folge mit Hilfe der USA ein autoritäres Regime errichtete. Auch nach dessen Sturz 1979, der Rückkehr Ayatollah Khomeinis und der Errichtung einer islamischen Republik ging es wenig demokratisch weiter bis zum heutigen Tag. Aus Teheran berichtet Karin Senz.
Als erster tritt der amtierende Präsident Hassan Rouhani am Morgen vor die Mikrofone und erklärt: Ich gratuliere dem, den das Volk gewählt hat. Da das Ergebnis noch nicht offiziell bekannt gegeben ist, werde ich auch die offizielle Gratulation verschieben. Aber es steht fest, wer bei der Wahl genügend Stimmen bekommen hat und vom Volk gewählt wurde. Damit ist klar, es wird keinen zweiten Wahlgang geben. Rouhani nennt zu diesem Zeitpunkt noch nicht den Namen von Ebrahim Raisi. Aber zwei Konkurrenten haben ihm da schon zum Sieg gratuliert. Später gibt das Innenministerium Zahlen bekannt. Demnach kommt Raisi auf knapp 18 Millionen Stimmen. Die anderen drei Kandidaten liegen weit dahinter. Und das bedeutet, der Iran bekommt einen neuen Präsidenten aus dem ultrakonservativen Lager, Ebrahim Raisi, den aktuellen Justizchef. Diese junge Frau aus Teheran hat zum ersten Mal gewählt. Miss Askeri heißt sie und ist ganz stolz. Ich finde das Ergebnis sehr gut. Die Leute haben sehr gut entschieden. Ich habe auch für Herrn Raisi gestimmt. Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten ist gestern allerdings zu Hause geblieben. Dazu gehört auch Wahid. Sein Wunschkandidat war bei der Liste, die der Wächterrat zusammengestellt hatte, nicht dabei. Demnach hat er sich auch eigentlich nicht mehr für die Wahl interessiert, sagt er. Man könne da nichts mehr bewirken. Die Unterstützung der Menschen für den Präsidenten und die ganze Führung hat grundsätzlich abgenommen. Wohl ein Grund, warum die und auch Raisi selbst bis zum Schluss versucht haben, möglichst viele Menschen an die Wahlurnen zu bringen. Sie müssen fürchten, an Autorität zu verlieren. Raisi hat im Wahlkampf damit geworben, Armut und Korruption zu bekämpfen. Bei letzterem hat er sich tatsächlich schon als Justizchef einen Namen gemacht, durch zahlreiche Korruptionsverfahren, auch gegen hochrangige Staatsbeamte und sogar Richter. Hamid ist über 70. Seine Frau versucht, ihn davon abzuhalten, sich zum Sieg von Raisi zu äußern. Er tut es trotzdem, aber vorsichtig. Er weiß selbst, dass die Leute ihn unterstützen werden, wenn er gute Arbeit leistet. Wenn er das nicht macht, wird er wie Rouhani. Auch bei ihm schwingt Frust mit, dass Rouhani sein Versprechen nicht eingelöst und dem Land den Aufschwung gebracht hat. Im Gegenteil, die Wirtschaftskrise hat sich verschärft. Der moderat-konservative Rouhani ist bald Geschichte. Dann kann sein Nachfolger Raisi zeigen, ob er es besser macht. Wie viel sich mit einem ultrakonservativen neuen Präsidenten im Iran tatsächlich ändert, das wird sich wohl erst in den Wochen danach zeigen.
Der Bericht unserer Korrespondentin Karin Senz aus Teheran. Zur Präsidentschaftswahl im Iran jetzt der Kommentar von Christian Buttgereit.
Iran hat gewählt, aber eine wirkliche Wahl hatten die Menschen nicht. Der erzkonservative Wächterrat hatte entschieden, dass von den fast 600 Bewerbern nur 7 Kandidaten zur Wahl zugelassen werden, darunter weder eine Frau noch ein aussichtsreicher gemäßigter Kandidat. Am Ende traten nur 4 Bewerber an. Alles lief von vornherein auf Ebrahim Raisi hinaus, der die Wahl schließlich auch eindeutig gewann, nach offiziellen Angaben mit gut 62% der Stimmen. Das klingt nach mehr als es ist, betrachtet man die absoluten Zahlen. Demnach stimmten von den knapp 60 Millionen Wahlberechtigten weniger als 18 Millionen für Raisi, also nicht einmal jeder Dritte. Die historisch niedrige Wahlbeteiligung von knapp 49% gegenüber 73% bei den letzten Präsidentschaftswahlen zeigt aber auch, dass die anderen Kandidaten nicht als Alternativen gesehen wurden. Dass weniger als jeder Zweite zur Wahl ging und damit indirekt seine Abneigung gegenüber dem Regime ausdrückte, dürfte für das ultrakonservative Establishment aber nicht mehr als ein Schönheitsfleck sein. Denn davon abgesehen lief bei dieser Wahl alles wie vom obersten geistlichen und politischen Führer Ayatollah Ali Khamenei orchestriert. 1988 war Raisi einer der Hauptverantwortlichen für die Hinrichtung tausender politischer Gefangener. Allein diese Vergangenheit dürfte eine Warnung an alle sein, die sich mit dem Gedanken tragen, sich gegen das Regime aufzulehnen. Deren Anteil in der iranischen Bevölkerung dürfte ohnehin überschaubar sein. Allerdings nicht, weil sie mit dem Regime einverstanden wären, sondern weil sie es kennen. Seien es die sogenannte Grüne Bewegung nach der Präsidentschaftswahl 2009 oder die landesweiten Proteste Ende 2019, jedes Mal haben die Menschen viel riskiert und nichts gewonnen. Dementsprechend groß ist die Hoffnungslosigkeit bei politisch Andersdenkenden. Aber auch der tägliche Kampf ums irgendwie über die Runden kommen, Wirtschaftskrise und Corona-Pandemie haben nicht nur die sozial Schwachen, sondern inzwischen auch die Mittelschicht ausgelaugt. Dazu kommt die Enttäuschung über die vorherige Regierung. Raisi muss nun zeigen, dass er es besser kann, zum Beispiel sein Wahlversprechen einlösen, 4 Millionen neue Jobs zu schaffen und die Wirtschaft auf Vordermann zu bringen. Raisi weiß, dass er ohne Aufhebung der US-Sanktionen keine wirtschaftspolitischen Erfolge einfahren kann. Deshalb hatte er sich im Wahlkampf offen dafür gezeigt, die Verhandlungen über das Atomabkommen fortzusetzen. Aus iranischer Sicht stellt sich allerdings die Frage, ob es sich Raisi als Hardliner überhaupt erlauben kann, Teile des Atomprogramms einzuschränken. An dieser Stelle könnten die Revolutionsgarden Raisi deutlich machen, dass er zwar Präsident, aber nicht allmächtig ist. Damit wird klar, es gibt zwar einen neuen Präsidenten, aber die Probleme werden erst einmal die alten bleiben.
Zur Präsidentschaftswahl im Iran der Kommentar von Christian Buttgereit. Wir gehen in die Bundesrepublik. Seit Beginn der Corona-Pandemie warnen Wissenschaftler davor, dass die Seuche nur eingedämmt werden kann, wenn den Ländern des globalen Südens, also Entwicklungs- und Schwellenländern, massiv mit Impfstoff geholfen wird. Solange sich dort nämlich Virusvarianten mangels ausreichendem Impfstoff und Impfungen entwickeln und global verbreiten können, gibt es auch in den sogenannten Industrieländern keine Ruhe. Das UN-Programm COVAX zur Impfstoffversorgung des globalen Südens blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Die G7-Staaten beschlossen letzte Woche, innerhalb eines Jahres 1 Milliarde Impfdosen liefern zu wollen. Dieses Programm für die bedürftigen Länder soll im August starten. Hierzulande wächst unterdessen die Angst vor einer der beschriebenen Virusmutationen, der Delta-Variante, die aus Indien kommt. Tobias Betz berichtet.
Die Delta-Variante des Coronavirus treibt die deutschen Politiker um. Vor allem mit Blick auf das Ende der Sommerferien. Die Kultusminister der Länder haben sich ja erst kürzlich darauf geeinigt, grundsätzlich Präsenzunterricht zum neuen Schuljahr wieder stattfinden zu lassen. Heißt aber eben auch mehr Bewegung, mehr Kontakte und womöglich auch wieder höhere Inzidenzen, so die Sorge. Deshalb sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wörtlich, wir werden nicht völlig ohne Schutzmaßnahmen wieder in den Schulbetrieb gehen können, so Spahn bei einer Online-Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing. Im Herbst und Winter würden trotz derzeit sehr niedriger Inzidenzen voraussichtlich nach wie vor Maßnahmen wie Maskenpflicht oder auch Wechselunterricht notwendig sein. Wo viele Kinder zusammenkämen, die noch nicht geimpft werden könnten, müsse die Maskenpflicht fortbestehen, sagt Spahn. Er hoffe darauf, dass die Kultusminister der Länder eine einheitliche Regel nach den Sommerferien fänden. Masken seien nervig, aber im Vergleich zu allem anderen eine ziemlich einfache und erträgliche Maßnahme, so der CDU-Politiker. Hintergrund sind mehrere Ausbrüche der Delta-Variante in einigen Bildungseinrichtungen. Deshalb will Spahn die Corona-Maßnahmen verlängern. Schulen dürften keine Drehscheibe in die Haushalte hinein werden, so der Gesundheitsminister. In Dresden gab es Corona-Fälle in 3 Bildungseinrichtungen. Weitere Ausbrüche wurden in Hamburg und Hildesheim gemeldet. In Waiblingen in Baden-Württemberg mussten rund 150 Kinder und alle Beschäftigten einer städtischen Kindertagesstätte in Quarantäne geschickt werden. Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist besorgt. Viele Kontakte und viel Bewegung gibt es derzeit bei der Fußball-Europameisterschaft. Weil die Delta-Variante in Großbritannien bereits dominierend sei, hält es Lauterbach für falsch, EM-Spiele inklusive Finale dort stattfinden zu lassen. Es sei unvertretbar, dass in England Fußballspiele mit Zuschauern stattfinden, sagt Lauterbach. Die Delta-Variante sei einfach zu gefährlich. Das sei eine Gefährdung der Bürger Englands und der Bürger Europas. Man müsse die Spiele in ein anderes europäisches Land verschieben, fordert er. Allerdings sprach er sich dagegen aus, München als möglichen Ersatzort ins Spiel zu bringen. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat vehement vor der Delta-Variante des Coronavirus gewarnt. In 3 bis 4 Wochen werde diese Variante in Deutschland dominierend sein, sagt Söder auf der Landesversammlung der Jungen Union Bayern. Wichtig sei es jetzt, das Impftempo, vor allem bei den Zweitimpfungen, zu erhöhen. Söder sagt wörtlich, es kommt jetzt auf jeden Tag an. Tobias Betz, Berlin.
Die Linke bereitet sich an diesem Wochenende bei einem Online-Parteitag auf die Bundestagswahl Ende September vor. Heute und morgen geht es um das Wahlprogramm. Die Sozialpolitik soll im Mittelpunkt stehen. Uwe Jahn im ARD-Hauptstadtstudio beobachtet den Parteitag für uns. Herr Jahn, mit welchen Einzelforderungen will denn die Linke in den Bundestagswahlkampf ziehen?
Das sind vor allen Dingen eine Menge Forderungen. Also der Entwurf hat über 120 Seiten. Ich versuche mal einen ganz kurzen Überblick zu geben. Es geht um die Anhebung des Mindestlohns auf 13 Euro. Es geht darum, die Wochenarbeitszeit eher in Richtung 30-Stunden-Woche abzusenken. Es soll, wenn es nach der Linken geht, nur sozial abgesicherte Arbeitsverhältnisse geben. Das richtet sich also gegen Minijobs. Die Mindestsicherung von 1.200 Euro soll anstatt Stelle von Hartz IV treten. Das ist immerhin eine Verdopplung. Und es soll auch eine Mindestrente von 1.200 Euro geben, wie überhaupt das Rentenniveau wieder auf 53% ansteigen soll. Im Moment haben wir 48. Das ist sozusagen der Schwerpunkt Arbeit und Soziales. Es soll einen bundesweiten Mietendeckel geben. Einiges davon kostet ja sehr viel Geld. Das sollen die Reichen und Superreichen, wie es bei der Linken immer heißt, bezahlen. Das heißt, man will eine Vermögensabgabe und auch eine Vermögenssteuer und eine Steuerpflicht für Digitalkonzerne.
Sind das so insgesamt eher Forderungen, die auf die Wählerklientel im Osten abzielen?
Naja, aufgrund der Ungleichheit von Einkommen und auch Vermögen in Osten und Westen könnte man das denken. Aber es gibt speziell auch einen Programmteil Ostdeutschland, wo es darum geht, Lohngefälle zu überwinden. Also genau das, was ich eben angesprochen habe. Und dass man auch gleiche Renten für gleiche Lebensleistung zahlen will, so wie es hier heißt. Und dazu gehört auch, dass mit Bauernland nicht spekuliert werden soll. Deswegen will man die regionale ökologische Landwirtschaft stärken, indem man zum Beispiel das staatlich sehr viel stärker steuert. Ich glaube, man zielt damit nicht nur auf den Osten ab, sondern tatsächlich hat man im Auge alle die, denen es materiell, finanziell nicht so gut geht. Und die gibt es ja nun Ost wie West.
In den letzten Landtagswahlen, Herr Jahn, lief es für die Linke nicht so wie erhofft, beispielsweise Baden-Württemberg, aber ganz besonders in Sachsen-Anhalt vor ein paar Wochen. Dort verlor die Partei mehr als 5%. Welche Rolle spielt das beim Parteitag?
Naja, ich glaube, das war schon für die Partei ein Schlag ins Kontor. Und Susanne Hennig-Welsow, die ja relativ neue Vorsitzende der Partei, hat in ihrem Eingangsstatement heute Vormittag auch tatsächlich eine eher defensive Rede gehalten, nach meinem Eindruck. Das heißt, sie hat sehr daran appelliert, jetzt die Reihen zu schließen, sich nicht in Streitereien zu verlieren und vor allen Dingen jetzt ins Auge zu fassen, die nächsten Wahlen, die vor einem liegen, weil tatsächlich Sachsen-Anhalt wird natürlich auch der Parteispitze zur Last gelegt. Und das kann man natürlich im Moment im Vorfeld der Bundestagswahl und der Landtagswahlen, die anstehen, nicht gebrauchen.
Sie haben Susanne Hennig-Welsow angesprochen. Stehen denn die neuen Vorsitzenden, Susanne Hennig-Welsow und Janine Wissler, sie ist ja auch mit dem linken Urgestein Dietmar Bartsch Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, stehen diese beiden bei diesem Parteitag unter Druck?
Also ich hatte das Gefühl, Susanne Hennig-Welsow stärker als Janine Wissler. Janine Wissler, hat man das Gefühl, findet sich mehr in ihre Rolle, während Susanne Hennig-Welsow, die ja einen etwas, ich sage mal, hemdsärmeligeren Stil hat und zum Beispiel ihre Rede freigehalten hat und zwar an die Herzen der Delegierten appelliert hat und an die Geschlossenheit, aber die tatsächlichen Streitthemen eben gar nicht angesprochen hat. Da geht man kein Risiko ein, aber man gewinnt möglicherweise auch nichts.
Für Unruhe in der Partei, um mal bei Personen zu bleiben, sorgen derzeit auch Sarah Wagenknecht und ihr Mann Oskar Lafontaine. Wagenknecht wirft ihrer Partei vor, sie kümmere sich nicht genug um die eigentliche Wählerklientel. Es gibt einen Parteiausschlussverfahren gegen sie. Lafontaine seinerseits liegt im Clinch mit dem saarländischen Spitzenkandidaten und hat jetzt sogar dazu aufgerufen, die Linke nicht zu wählen. Belastet das die Partei? Belastet das diesen Parteitag?
Ja, das merkt man schon. Und nicht umsonst ist auch Susanne Hennig-Welso in ihrer Rede darauf eingegangen und hat erzählt den Delegierten, dass sie gestern Oskar Lafontaine zu einem Vier-Augen-Gespräch gesehen hat. Über das Ergebnis hat sie allerdings nichts gesagt. Sie hat nur gesagt, es ist wichtig, dass wir im Gespräch bleiben, weil wir sonst eben sozusagen unsere eigenen Erfolge riskieren. Und das ist natürlich auch spürbar heute bei diesem Parteitag. Also diese Kontroverse zwischen den angeblichen Lifestyle-Linken, also verschiedenen Minderheiten, ich sage jetzt mal die Feministinnen, die Pazifisten, die soziale Frage, die da eben auch gegen Minderheiten, Interessen von Einwanderern oder queeren Menschen gestellt werden durch die Wagenknecht-Thesen. Das ist natürlich tatsächlich ein Problem und das hörte man auch in den Wortmeldungen der Delegierten. Also kurze Antwort, ja, das belastet die Partei.
Soweit Uwe Jahn aus dem ARD-Hauptstadtstudio zum Wahlparteitag der Linken an diesem Wochenende. Wir blicken über die Grenze. Im kommenden Jahr wählen die Französinnen und Franzosen einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Meinungsforscher gehen momentan davon aus, dass es zu einem Duell zwischen Amtsinhaber Macron und Marine Le Pen, der Chefin der rechtsextremen Sammlungsbewegung Rassemblement National, kommt. Ein erster Stimmungstest könnten die anstehenden Regional- und Departementswahlen sein. Die erste Runde ist morgen am Sonntag. Lisa Huth hat sich in der Region Grand Est, also dem Gebiet, das auch an Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland angrenzt, umgehört und gefragt, wieso denn dort die Stimmungslage ist.
Fragen Sie mich lieber nicht, was ich von den Regionalwahlen halte oder von den französischen Politikern, sagt dieser Mann vor einem Supermarkt in Lothringen. Immerhin weiß er, was da gewählt wird. Die meisten antworten nämlich: Das ist nicht mein Ding, das interessiert mich nicht. Die meisten bei diesen nicht repräsentativen Umfragen in elsässischen und lothringischen Dörfern und Städten werden also nicht wählen gehen. Und damit bestätigen sie offizielle Umfragen und Befürchtungen. Wichtiger als die meist unbekannten Kandidaten sind mehr die Parteien. Dabei wird der Rassemblement National, also die Rechtsaußenpartei von Marine Le Pen, fast immer genannt. Der Front National muss kommen. Ach, er heißt ja nicht mehr, Rassemblement National. Selbst Leute, die sich klar von Rechtsaußen distanzieren, zeigen sich überzeugt. Hier wird Marine Le Pen, der Rassemblement National, rauskommen, das ist sicher. Warum? Hoffnung und der Wunsch, dass sich etwas ändert. Da suchen sie etwas Extremeres, etwas, das noch nicht versucht worden ist. Dabei schwingt hier in Forbach wie in anderen Orten immer auch die nationale Politik mit. Einigermaßen bekannt ist aber Regionalratspräsident Jean Rottner, bürgerliche Mitte und früher Arzt in der Notaufnahme. Ausgerechnet seine Heimatstadt Mulhouse im Südelsass war das Ischgl Frankreichs. Von hier gingen die 2000 Menschen eines Freikirchentreffens aus, die dann unerkannt Tausende weitere ansteckten. Rottner arbeitete in Teilzeit wieder in der Notaufnahme, hatte die Toten hautnah erlebt, hatte selbst Corona gehabt. Das hat ihn den Menschen in Grand Est, die sehr von der Pandemie betroffen waren, näher gebracht. Viele Leute haben Corona gehabt und sind gestorben. Unsere Familie war auch betroffen. Und so meint dieser Mann in Nancy, was sie machen, ist gut. Sie kümmern sich um die Bevölkerung, sind aufmerksam. Ich denke, sie werden gewinnen. Wobei natürlich alles davon abhängt, ob das rechte Lager am Ende zusammengehen wird oder das linke, denn bei beiden sieht es vorerst nicht danach aus. Auch wenn Rottner bereits gesagt hat, mit der Mitte könne er sich anfreunden. Die tritt derzeit unter der Ministerin aus dem Regierungslager Brigitte Klinkert alleine an. Auch die Parteien im linken Spektrum haben sich nicht zusammengefunden. Am Ende könnte der lachende Dritte je nach Konstellation im ersten Wahlgang tatsächlich die Rechtsaußenpartei sein. Wobei es noch eine Unwägbarkeit gibt, das neue Eurodepartement Elsass. Die Elsässer wie die Lothringer und die Menschen in Champagne-Ardennes waren vor 6 Jahren mit Grand Est ja von der Landkarte verschwunden. Als Eurodepartement sind die Elsässer nun wieder da, aber so der Elsässer Pierre Klein.
Die Elsässer streben immer noch dazu, dass das Elsass wieder eine vollständige Region wird.
Ausgerechnet die Rechtsaußenpartei ist absolut dafür. Andere Parteien verhielten sich zumindest zwiespältig. Die Gemengelage in Grand-Est ist also bunt bis zu bunt und könnte am Ende sehr, sehr einfarbig werden.
Der Bericht von Lisa Huth. In den USA ist heute ein offizieller landesweiter Feiertag. Bemerkenswert ist das zum einen deshalb, weil dieser 19. Juni erst in dieser Woche am Donnerstag zu einem Feiertag für das ganze Land erklärt worden war. Zum anderen deshalb, weil mit diesem Feiertag an das offizielle Ende der Sklaverei vor mehr als 150 Jahren erinnert wird. Am 19. Juni 1865, das war zwei Monate nach der Kapitulation der Südstaaten im Bürgerkrieg, hatte ein General der Nordstaaten in Texas die Freilassung aller Sklaven verkündet. Was bringt ein solcher Feiertag in den USA heutzutage? Dazu der Kommentar von Washington-Korrespondentin Julia Kastein.
Eine tolle Inszenierung war das am Donnerstag im Weißen Haus bei der Unterzeichnung des Gesetzes, mit dem Juneteenth jetzt ein nationaler Feiertag geworden ist. Der Präsident, umringt von lauter afroamerikanischen Kongressmitgliedern, auch die 94-jährige Opal Lee aus Texas, die unermüdlich für Juneteenth marschierte, war dabei und wurde beklatscht. Und wer will schon ernsthaft kritisieren, dass die USA sich 156 Jahre nach dem Ende der Sklaverei endlich dazu durchringen konnten, dieses ja immer noch nicht aufgearbeitete Kapitel ihrer Geschichte mit einem Gedenktag zu würdigen? Aber was bringt so ein Feiertag, außer einem zusätzlichen bezahlten freien Tag für die rund 2 Millionen Angestellten der Bundesbehörden? Sind doch nur schöne Worte, damit will man uns ruhig stellen, war jedenfalls der Kommentar des schwarzen Uber-Fahrers, der mich nach Hause brachte. In ein Viertel, in dem sich bis heute nur sehr wenige Afroamerikaner das Wohnen leisten können. Und der Mann hat ja recht. An den wirklich drängenden Problemen auf dem Weg zur Gleichstellung und Verteilungsgerechtigkeit ändert sich dadurch nichts. Es gibt einen Feiertag, aber keine Mehrheit im Senat, um das Wahlrecht so abzusichern, dass auch Schwarze und Latinos ihre demokratischen Rechte wahrnehmen können. Es gibt einen Feiertag, aber keine strengeren Waffengesetze, obwohl die vor allem Schwarze Leben retten könnten. Es gibt einen Feiertag, aber keine Reparationen. Immerhin, Joe Biden und seine Vizin Kamala Harris sprechen deutlich und glaubhaft über die Sklaverei als Erbsünde Amerikas und sie liefern Vorschläge, um die Spätfolgen zu bekämpfen. Das enorme Wohlstandsgefälle, die unterschiedliche Lebenserwartung von Schwarzen und Weißen, die Diskriminierung im Alltag und durch die Institutionen. Der Kampf sei erst zu Ende, wenn die völlige Gleichheit aller Amerikaner erreicht sei, versprach Biden. Das sei die wahre Bedeutung von Juneteenth. Der Feiertag selbst ist ein kleiner, überfälliger Anfang.
Der Bericht von bzw. der Kommentar von Julia Kastein. Um die Fußball-Europameisterschaft, die momentan läuft, kommt man derzeit kaum herum. Das gilt auch für die größten Sportmuffel. Die EM ist das, was man omnipräsent nennt. Allgegenwärtig, von den schwarz-rot-goldenen Fähnchen im Auto bis zu den Grillgut- und Bierangeboten im Supermarkt. Fußball ist überall ein Thema, auch in unserer Wochenkolumne.
SWR 2. 2 Minuten mit Pascal Fournier.
Mediziner in Mainz und Heidelberg haben in dieser Woche eine spektakuläre Studie vorgelegt. Fußballschauen erhöht demnach das Risiko eines Herzinfarktes. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, werteten die Wissenschaftler Daten des Statistischen Bundesamtes aus. Ergebnis: von Mitte Juni bis Mitte Juli 2014 lag die Zahl der Krankenhauseinweisungen mit der Diagnose Herzinfarkt um 3,7 bzw. 2,1% höher als in den beiden Jahren davor. Sommer 2014, die WM in Brasilien. Tja, da konnte man tatsächlich noch einen Herzkasper bekommen. 7:1 gegen Brasilien oder das Götze-Tor im Finale. Bei der aktuellen Europameisterschaft liegt das Herzinfarktrisiko eher irgendwo zwischen Gleitschirmbruchlandung und Eigentor. Hat auch einen gewissen Unterhaltungswert, aber kardiologisch gesehen ist das Risiko doch deutlich geringer. Vielleicht liegt es bei mir persönlich aber auch daran, dass ich es grundsätzlich nicht so mit Sportgroßereignissen habe. Und da kommen schwere Zeiten auf mich zu, denn in knapp 4 Wochen wird es ja noch viel größer, die Olympischen Spiele. Die Jugend der Welt trifft sich in Tokio. Die Zuschauer der Welt sind pandemiebedingt offiziell ausgeladen und treffen sich bestenfalls vor dem Fernseher. So ernst nimmt man das Coronavirus dann doch, immerhin. Und für die Athleten gelten strenge Abstands- und Hygieneregeln. So streng, dass die japanische Kondomindustrie jetzt ihre hochfliegenden Erwartungen an die Spiele kassiert hat. Der erhoffte Riesenreibach, so die Hersteller, ist wohl geplatzt. Keine Besucher und das Regelwerk für die Athletinnen und Athleten schreibt vor, dass, Zitat, unnötige Formen des Körperkontakts zu vermeiden seien. Kondome, die traditionell an die Sportlerinnen und Sportler verteilt werden, seien, nochmal Zitat des Organisationskomitees, nicht dazu gedacht, im olympischen Dorf benutzt zu werden. Anders gesagt, die Jugend der Welt trifft sich in Tokio und treibt nur Sport? Naja, dabei sein ist alles. Und das klingt jetzt wieder irgendwie nach deutscher Nationalmannschaft und Europameisterschaft. Und denken Sie an die Kardiologenstudie.